Heute machen wir in unserer Predigtreihe Fortsetzung Wege zum ansteckenden Christsein. Wer den Zusammenhang bekommen möchte, kann sich die erste Predigt noch auf Band am Büchertisch besorgen zu dem Unterthema Ergriffen von Freude und motiviert zum Dienst. Wir haben uns deutlich gemacht, dass man nur ein ansteckendes Christsein führen kann, wenn man ergriffen ist von dieser großen Freude über Jesus Christus, von der gerade auch der gemischte Chor gesungen hat, von der Freude haben wir auch gerade in dem Choral gesungen und an vielen Stellen ist von dieser Freude die Rede. Und wer verstanden hat, dass man, wenn man Jesus liebt, noch besser gesagt, wenn man sich von ihm geliebt weiß, unter dem größten und schönsten Auftrag aller Zeiten steht, den Menschen überhaupt in ihrem Leben haben können, dann ist man motiviert, für Jesus Christus zu leben. Dann wirkt Christsein nicht verkrampft, sondern ansteckend. Dann ist es etwas, das von innen her kommt und wirklich Freude ausstrahlt. Und ich glaube, es gibt eine Grundsehnsucht im Leben vieler Menschen, die Jesus Christus kennen. Sie fragen sich, welches sind nun weitere Wege, damit mein Christsein überzeugend gelebt werden kann, dass ich wirklich mit meinem Christsein ansteckend wirke in meiner Umgebung, da wo ich arbeite, da wo ich wohne, da wo ich Menschen begegne, dass dieses Christsein überspringt und Menschen merken, es lohnt sich, mit Jesus Christus zu leben. Wege zum ansteckenden Christsein. Heute das zweite Unterthema, das Einüben von Dankbarkeit und Zufriedenheit. Wenn unser Christsein überzeugend und ansteckend sein soll, dann wird es nicht anders gehen, als dass die Grundhaltung unseres Lebens, die wird, von der die Bibel sagt, dass es der Dank und die Zufriedenheit sein soll. Es gibt viele Stellen, die von der Dankbarkeit in der Heiligen Schrift sprechen. Ich erinnere uns an ein paar solcher Stellen. Psalm 50, Vers 23. Wer Dank opfert, der preist mich und das ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil, die Rettung Gottes. Oder aus dem 1. Chronikbuch, Kapitel 16, Vers 34. Dankt dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währt ewig. Oder wenn wir einen Blick ins Neue Testament werfen, Epheser Kapitel 5, Vers 20, sagt Dank alle Zeit für alles. Oder im Brief des Apostels Paulus an die Thessalonicher, in seinem ersten Brief, Kapitel 5, Vers 18, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Jesus Christus an euch. Und aus der Fülle dieser Stellen noch eine, nämlich aus dem Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet mit Flehen und mit Danksagung vor Gott kommen. Eine wunderbare Einladung, die Gott an uns alle weitergibt, dass wir ein dankbares Leben führen dürfen. Das ist die Freundlichkeit Gottes, die uns solch ein Leben aus der Dankbarkeit und aus der Zufriedenheit zugedacht hat. Gott meint es gut mit uns. Darum verordnet er uns die heilende Medizin der Dankbarkeit. Und das muss man zunächst einmal begreifen und staunen lernen darüber, dass all diese Verse von der Dankbarkeit, die Aussagen von der Dankbarkeit, Geschenke Gottes an uns sind und dass er es gut mit unserem Leben meint. Dankbarkeit ist wie Balsam für die Seele, ist heilende Medizin für uns, die wir oft so krank, innerlich krank herumlaufen. Und wenn so oft in der Heiligen Schrift von der Dankbarkeit die Rede ist, dann steht gleich vor unserem Auge das weit verbreitete Problem der Undankbarkeit. Und das Problem der Undankbarkeit ist im Leben vieler Menschen eine ganz tief, über Jahre tief eingeschliffene Lebenshaltung mit vielen negativen Folgen, die sich daraus ergeben. Das Problem der Undankbarkeit hat unwahrscheinlich viele Gesichter. Davon könnte man jetzt alleine die Predigt füllen, wie sich Undankbarkeit negativ auswirkt. Es ist doch merkwürdig, dass es viele Menschen gibt, auch viele Christen gibt, die positive Dinge sehen, aber sobald sie irgendetwas Positives registriert haben, sofort ein Aber hintendran fügen. Ja, aber, hat einmal jemand gesagt, seien die ersten Worte, die er als Engländer in Deutschland gelernt habe. Ja, aber, das habe er immer wieder gehört, dass die Deutschen so es halten. Ja, viel Positives, aber, und dann kommen all die negativen Dinge gleich hinterher. Dabei singen wir gern, wir singen sicher auch gern dieses Lied, das in unseren kleinen Liederheften steht, Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn. Und da heißt es ja in der dritten Strophe, im Danken kommt Neues ins Leben hinein, ein Wünschen, das nie du gekannt. Und da bricht schon angesichts dieses Liedverses dieses ganze Verlangen in uns auf, diesen Durchbruch zu erleben von der Undankbarkeit weg, hin zur Dankbarkeit. Das ist die Sehnsucht, die wir alle kennen. Und wir alle wissen, dass man Christsein nur überzeugend leben kann, wenn es aus der Dankbarkeit Gott gegenüber gelebt wird. Ja, aber, unser Problem, alles Gute, das wir erleben, wird mit diesem Aber sofort wieder in Frage gestellt und wird ein Stück negativ gesehen. Da sagen Kinder, wir haben eigentlich ganz gute Eltern, aber sie verstehen uns nicht. Da haben wir schon wieder das Aber. Oder da sagen Eltern, wir haben eigentlich ganz gute Kinder, aber sie kümmern sich zu wenig um uns. Oder Ehepartner, ich habe eigentlich einen ganz guten Ehepartner, eine Ehepartnerin, aber... Und dann kommen die Negativdinge, die aufgezählt werden. Und diese negativen Dinge, die wir oft so stark als eingeschliffene Lebenshaltung in unserem Leben kennen, das sind Spuren, aus denen wir schlecht herauskommen, weil wir das eingeübt haben, so negativ zu denken und so negativ zu urteilen und zu sehen. Und das wissen wir alle, dass man aus so einer Spur ganz schlecht wieder herauskommt und eine neue Spur fährt. Jetzt im Augenblick sind viele Wege nass. Und wenn es keine befestigten Feldwege sind und der Landwirt durch einen unbefestigten Weg mit seinem Schlepper fährt, dann drückt dieser Schlepper mit seinem Gewicht in dieses nasse Erdreich des Feldweges eine tiefe Spur. Wenn er das 2, 3, 4 Mal macht, wird sie immer tiefer. Mit einem Mal merkt er, so fährst du den ganzen Weg kaputt. Und dann versucht er, neben diese tief eingeschliffene Spur, daneben eine neue Spur zu setzen. Und dann merkt er mit einem Mal, wie schwer das ist. Das Ganze ist glitschig und schwupp bin ich in der alten Spur wieder drin. Und dann versucht er, gegenzusteuern, wieder rauszukommen, das ganz schwer, wieder die neue Spur zu kriegen. Und so ist das im Leben vieler Menschen. Die Lebenshaltung der Undankbarkeit ist eine tief eingeschliffene Lebensspur. Und daneben jetzt die neue Spur der Dankbarkeit zu setzen, ist ganz schwierig für viele Leute, weil sie immer wieder in die Undankbarkeit zurückfallen, in diese alte, tief eingeschliffene Lebensspur. Nur der Landwirt merkt, wenn ich das 2. Mal die neue Spur fahre, geht es schon ein Stück weiter und besser. Und wenn ich das 3. Mal komme, geht es wieder ein Stück weiter und besser. Darum muss die neue Spur eingeübt und eingefahren werden. Und darum habe ich das Thema für heute genannt, das Einüben von Dankbarkeit und Zufriedenheit. Weil das nicht in einem Nu und einem Moment möglich ist, die biblische Haltung, die Gott bei uns sehen möchte, nun anzunehmen, sondern wir fallen immer wieder in alte Beispiele der Undankbarkeit zurück. Lasst mich mal ein Beispiel der Undankbarkeit aus der Bibel anführen. Da gibt es den Psalmdichter und den Sänger Asaf. Und von Asaf ist die Rede in Psalm 73. Was sagt dieser Asaf im Psalm 73? Er bekennt von sich: Aber ich wäre beinahe zu Fall gekommen, ich wäre fast ausgeglitten, denn ich wurde neidisch über die törichten Großsprecher, als ich sah, wie es den Gottlosen so gut ging. Was passiert hier in seinem Leben? Sein Herz schaute auf andere Menschen, denen es besser ging als ihm, und sein Herz wurde von Neid erfüllt. Und dieses Neid vermischte sich in seinem Denken mit einem grüblerischen Selbstmitleid. In was für schwierigen Verhältnissen muss doch gerade ich leben? Die anderen können in viel besseren Verhältnissen leben. Und das hätte ihn beinahe zur Verzweiflung gebracht und zu einer Auflehnung gegenüber Gott. Zum Glück, sagt er, ich habe an dieser Stelle meines Lebens nicht aufgehört nachzudenken, sondern es heißt weiter in Vers 16, ich sann weiter, ob ich das Wohlergehen der Gottlosen wohl begreifen möchte, aber es war mir zu schwer für mein Verstehen. Etwas weiter in Vers 21 und 22 sagt er, wenn darum mein Herz voll Verbitterung bliebe und ich weiter in meinem Inneren empört wäre, dann würde ich mich wie ein Narr benehmen, denn ich wäre ein unvernünftiges Tier vor dir, o Gott. Wie viele Menschen kennen diese Situation, wo sie andere beneiden? Wo sie in Undankbarkeit und innerem Aufruhr gegen Gott leben und wie sie das in Selbstmitleid, in Verzweiflung und in Auflehnung gegen Gott stürzt. Eine Spirale, die den Menschen immer tiefer fallen lässt in ein dunkelschwarzes Loch seines Lebens. Zum Glück hat Asaf die Kurve gekriegt, die Kurve zur Dankbarkeit und zum neuen Aufbruch in seinem Leben. Er kannte in seinem Leben die Drillingssünden, die vielen Menschen zu schaffen machen, nämlich Neid, Undankbarkeit und Selbstmitleid. Und wer in diesen drei Sünden lebt, Neid, Undankbarkeit und Selbstmitleid, der fällt immer tiefer in die Hoffnungslosigkeit hinein. Wodurch fand Asaf Erleichterung? Wodurch kam es zu einem neuen Aufbruch in seinem Leben? In den Versen 17 bis 21 beschreibt er das in dem angeführten Psalm. Und er sagt, ich tat über diesen Lebenshaltungen, über diesen drei Drillingssünden, Neid, Undankbarkeit und Selbstmitleid, durch die er sich viel Schmerzen und Kummer zufügte, ich tat darüber Buße. Ich habe begriffen, das sind nicht irgendwelche Kavaliersdelikte, sondern das sind handfeste Sünden in meinem Leben, die ich als Sünden erkennen und Gott bekennen muss. Und das tat er dann. Und er sagte, dabei hat mir geholfen, auf das Ende der gottlosen Leute zu sehen, denen es jetzt so gut geht. Aber mit einem Mal dachte ich darüber nach, wie geht deren Leben aus? Wo endet es? Welches Ziel hat das Leben dieser Leute? Und ich sah, diese Leute gehen in die ewige Gottesferne. Und da kriegte ich die Kurve zur Umkehr. Und ich merkte mit einem Mal, wie verkehrt mein Denken ist, wie tief eingeschliffen diese Lebenshaltung der Undankbarkeit, des Neides und des Selbstmitleids in meinem Leben ist und wie mich das zerstört, wie das in mir frisst, wie der Krebs einen Leib zerfrisst. Und dann hatte er Gott seine Sünde bekannt und er kam zur Umkehr in seinem Leben. Ein großartiges Beispiel aus der Heiligen Schrift. Wenn man das Problem der Undankbarkeit beschreiben sollte, dann könnte ich aus vielen persönlichen Begegnungen mit Menschen berichten. Da komme ich in ein Altenheim und besuche mehrere Leute unter denselben Bedingungen. Da hat jemand ein schönes Einzelzimmer in einem neuen Altenheim. Und als ich die Fragen stelle, nachdem diese Person mehrere Wochen schon dort lebt, wie geht's denn hier? Dann kriege ich von dieser Person solch ein Lob. Ja, ein Loblied gesungen auf die Leitung des Altenheims, auf das Pflegepersonal, auf die ärztliche Betreuung, auf das Essen, auf alles. Da spricht ein Mensch zu mir aus einer großen, dankbaren Lebenshaltung. Und dann gehe ich zwei Türen weiter. Unter denselben Bedingungen lebt ein anderer Mensch. Er ist auch Christ. Und als ich ihn frage, wie geht's, da erlebe ich genau das Gegenteil. Das Essen ist nichts. Das Personal ist unfreundlich und mürrisch. Die Leitung kümmert sich zu wenig um die Situation und. Zwei Menschen, die dasselbe erleben, erleben es ganz anders. Die eine Person erlebt es aus einer Grundhaltung der Dankbarkeit und ist fröhlich. Und die andere Person erlebt es aus einer Grundhaltung der Undankbarkeit und vermag es kaum auszuhalten. Merken wir, welche Folgen das hat? Ob wir dankbar oder undankbar sind? Ich werde erinnert an zwei Frauen, die einen Waldspaziergang machten im Frühjahr. Und als sie zurückkamen, fragt sie jemand, wie war es denn auf dem Spaziergang? Und dann sagt die eine, es war wunderbar. Auf der Lichtung spielten die Hasen, die Sonne schien so schön leuchtend durch die Bäume und wir haben das frische Grün bewundert, das überall aus den Bäumen hervorsprießt. Und die andere sagt, aber diese glitschigen Wege, schauen Sie mal meine Füße an, meine Schuhe an. Sie hat dasselbe erlebt, aber hat nur Mürrisches zu sagen. Merken wir, worum es geht eigentlich? Dass eine tief eingeschliffene Lebenshaltung der Undankbarkeit unser Leben zu einem ganz trübsinnigen Leben macht. Und wenn wir der Bibel folgen und ein Leben der Dankbarkeit einüben und lernen, und je früher, je besser, dann wird etwas anfangen zu leuchten in unserem Leben. Und dann wird das Christsein überzeugend, nicht, dass wir Leid und Trübsal und Dinge, die wir auch erleben, irgendwie so wegsteckten, dass wir die vor Gott nicht aussprechen dürften. Nein, wir kennen auch die Adressaten oder den Adressaten für unsere Not. Es ist der lebendige Gott. Das ganze Herz dürfen wir vor ihm ausschütten. Wir müssen nicht so tun, als ob. Und wir müssen nicht spielen. Aber wenn das heraus geschieht aus einer Grundhaltung der Dankbarkeit und nicht aus einer Grundhaltung der Undankbarkeit, dass ich den Adressaten für meine Nöte und Sorgen kenne, dann wird das überzeugend. Dann ist das ein Christsein, das ansteckend wirkt. Da ist ein 75-jähriger Rentner. Er lebt bei seinen Kindern. Er hat eine eigene Wohnung, die ist immer warm. Er braucht sich eigentlich um nichts zu kümmern, er ist versorgt. Und die Enkelkinder sind auch sehr lieb zu ihm. Aber das alles sieht er nicht. Er hat eine Grundhaltung der Undankbarkeit, obwohl er gesund ist, rüstig ist, eine gute Rente bezieht. Er ist willkommen bei seinen Kindern und Enkelkindern und wird versorgt. Aber wenn man ihn fragt, wie es geht, dann klagt er nur. Meine Schwiegertochter ist ein Modepüppchen, sagt er, und ständig muss sie neue Kleidung kaufen. Mein Sohn ist zu faul und mäht nie den Rasen rechtzeitig. Und das Ergebnis ist von dieser Grundhaltung, er beschwert sich auch über die Enkelkinder, das lasse ich jetzt mal weg, das Beispiel. Und dann hat er eine Grundhaltung der Nörgelei und der Undankbarkeit. Und diese Undankbarkeit hat zu einer solchen Unzufriedenheit mitten in schönen Verhältnissen in seinem Leben geführt, dass er tief unglücklich ist. Und wenn solch ein Mensch Christ wäre, der brauchte von Christus gar nicht zu reden. Das würde ihm sowieso niemand abkaufen. Weil alles Christus bekennen immer überschattet wäre von dieser mürrischen Grundhaltung und der Unzufriedenheit und der Undankbarkeit seines Lebens. Wege zum ansteckenden Christsein, dazu gehört auch ganz wesentlich, dass wir den Durchbruch finden zur Einübung der Dankbarkeit. Und machen wir uns nichts vor, die Grundhaltung der Undankbarkeit ist mit nichts zu entschuldigen. Die Bibel nennt sie ganz eindeutig Sünde, für die wir umkehren müssen, für die wir Buße tun müssen. Sie ist unentschuldbar. Und die Folgen sind ja unheimlich, die sich dort abspielen. Vielleicht könnte uns aber, bevor ich von den Folgen spreche, noch eine Erkenntnis einer sehr armen Person, die das kürzlich in einer Zeitschrift veröffentlicht hat, ein Stück weiterhelfen. Sogar ihr Name steht dabei. Ich habe es in der letzten Woche erst in einer neuen Nummer einer Zeitschrift entdeckt. Helene Keller. Diese Frau sagt, in ihrer großen Armut, in der sie sich in einem Land befindet, in dem sie lebt, ich weinte, weil ich keine Schuhe hatte, bis ich einen bemerkte, der keine Füße hatte. Wie viele Menschen haben mir das schon gesagt, wenn sie Menschen entdeckt haben, denen es schlechter ging als ihnen selbst, dann haben sie gemerkt, wie töricht die Grundhaltung der Undankbarkeit, des Selbstmitleides und des Neides in ihrem Leben ist. Im Danken kommt Neues ins Leben hinein, so sagt es der Liederdichter in Übereinstimmung mit vielen biblischen Aussagen. Dankbarkeit bewusst einüben führt zur Zufriedenheit und zu einem ansteckenden Christsein. Das ist doch eine fröhliche Einladung, dass wir aus aller Undankbarkeit heraus umkehren dürfen. Dürfen unsere Undankbarkeit als Sünde erkennen und bekennen und auch unsere Unzufriedenheit als Schuld einsehen und Vergebung dafür erfahren und einen Neuanfang durch Christus erleben. Ich glaube nicht, dass auf dem Schuttfeld von Undankbarkeit und Unzufriedenheit Neues eingeübt und aufgebaut werden kann, solange der Schutt nicht beiseite geräumt ist. Biblisch gesprochen, solange die Schuld der Undankbarkeit und Unzufriedenheit nicht als Schuld bekannt wurde und Vergebung dafür angenommen worden ist. Das ist doch eine große Einladung, die Gott uns ausspricht, dass wir zu ihm kommen dürfen und dürfen ihm Undankbarkeit und Unzufriedenheit als Sünde bekennen und Vergebung erfahren. Und dann kommt der zweite Schritt des Einübens von Dankbarkeit. Und Dankbarkeit ist immer verbunden mit einem Umdenken und durch das Umdenken mit einem sich neu verhalten. Ich denke an eine Frau in dem Heimatort, in dem ich groß geworden bin, in Nordhessen. Sie war im ganzen Ort bekannt als eine schwer leidende Frau. Und aus dem Ort haben immer wieder Leute diese Frau besucht. Manche hatten gar nicht den Mut, es zu tun, aber manche eben doch und haben sie in ihrem Leid besucht. Manche dachten, wir wissen nicht, was wir zu sagen haben angesichts des unsagbaren Leides bei dieser Frau, die nur im Rollstuhl sitzt und so viele Schmerzen hat. Aber die es versuchten und wagten, diese Frau zu besuchen. um sie zu trösten und sie aufzurichten. Die kamen immer von der Begegnung mit dieser Frau zurück und haben gesagt, wir sind getröstet worden. Und wenn man sie fragte, ja, was hat euch denn getröstet bei diesem Besuch? Dann haben die Leute gesagt, in dieser menschlich miesen Situation, in der sich diese Frau befindet, ist uns Dankbarkeit begegnet. So viel Dankbarkeit und Lob Gottes, dass das Christsein dieser Frau so ansteckend und so überzeugend war, dass sie einfach neu über ihr eigenes Leben nachdenken mussten und über die Grundhaltungen, in denen sie selber lebten. Und damit wir uns ja nicht missverstehen, es geht nicht darum, sich dankbar zu fühlen. Das steht übrigens nie in der Bibel drin. Sondern es geht darum, unseren Verstand zu gebrauchen und darüber nachzudenken, wofür ich zu danken habe. Wenn ich mit der Dankbarkeit warten will, bis meine Gefühle mich dankbar stimmen, dann werde ich unter Umständen sehr lange warten müssen. Aber Dankbarkeit ist eine begründete Reaktion des Nachdenkens über Gründe zum Danken. Und darum muss ich ganz bewusst mir in meinem Leben Fragen stellen. Wofür habe ich zu danken? Und als ich das einmal vor längerer Zeit im Jugendkreis gemacht habe, mit vielen jungen Leuten, mit dieser einen Frage, wofür habe ich zu danken? Und wir eine halbe Stunde Sprechverbot vereinbart hatten miteinander, sondern jeder hat nur einen Zettel, wofür habe ich zu danken? Und keiner spricht, sondern jeder schreibt und denkt. Und ich war sehr gespannt auf das Experiment, ob junge Leute das schaffen werden, eine halbe Stunde nicht zu reden und nur zu schreiben, mit dieser Frage, wofür habe ich zu danken? Und ich selber habe es ja mitgemacht, ich habe es ja auch gemacht. Und dann habe ich gesehen, sie haben geschrieben, ich habe geschrieben, und als ich nach 20 Minuten sagte, nur noch 10 Minuten, sagten sie, was? Ist dann schon alles vorbei? Und nach 30 Minuten sagte ich, jetzt ist aber Schluss, und sie schrieben immer noch. Und dann haben wir vorlesen lassen und wir haben entdeckt, wenn man nachdenkt, wofür man zu danken hat, dann entdeckt man eine solche Fülle von Gründen, für die man danken soll, Dinge, für die man danken soll, dass das Herz darüber froh wird. Und da haben wir etwas von dem Geheimnis entdeckt, sich Gedanken über das Danken zu machen. Wofür habe ich zu danken? Und dann wird das Christsein ein fröhliches, ansteckendes Christsein werden. Die Ergebnisse der Dankbarkeit sind doch wunderbar. Lass mich mal ein paar Zitate bringen. Die Menschen aussprechen aus der Erfahrung ihres Lebens, weil sie den Durchbruch zur Dankbarkeit erlebt haben, weil sie Dankbarkeit ganz bewusst eingeübt haben in ihrem Leben. Das sagt einer, Dankbarkeit ist der Wächter am Tor der Seele gegen die Kräfte der Zerstörung. Es ist wahr, nehmt es mal mit. Wie viel heilende Kraft geht von der Dankbarkeit aus? Wie ein Wächter steht die Dankbarkeit vor dem Tor der Seele gegen die Kräfte der Zerstörung. Oder der süddeutsche Theologe Hermann Betzel hat es einmal so formuliert. Im Danken liegt eine Gewalt, vor der alle finstern Geister weichen. Wenn dein Herz das Danken lernt, verlässt dich die Angst. Großartig, was dieser Mann hier aus der Erfahrung seines Lebens weitergibt. Oder er hat den anderen Satz gesagt, die größte Kraft des Lebens ist der Dank. Wie viele Kräfte werden freigesetzt durch die Grundhaltung der Dankbarkeit? Und so kann ich jetzt fortfahren. Ich zitiere noch Friedrich von Bodelschwingh, den Gründer dieser großen Einrichtungen in Bethel bei Bielefeld. Er hat gesagt, das Reifwerden eines Christen ist im tiefsten Grund ein Dankbarwerden. Da wird es hell im Herzen eines Menschen, wo man für das Kleinste danken lernt. Wieder dieses Einüben, dieses Lernen der Dankbarkeit, wo wir so viel anderes an Undankbarkeit gelernt haben. Oder der Jugendevangelist Wolfgang Dück, der auch einmal in der Kongresshalle evangelisierte hier, der hat diesen Satz gesagt: Der Dank ist der Maßstab meiner Gottesnähe oder Gottesferne. Da, wo ich Gott ganz nahe bin, lerne ich das Danken. Und in der Gottesferne übe ich immer mehr die Undankbarkeit ein. Wer danken lernt, für den bekommt das Leben und diese Welt ein anderes Gesicht. Und die bekannte Dichterin, jedenfalls in christlichen Kreisen ist sie bekannt, Käthe Walter, die sagte einmal: Wir können trübe Stunden am schnellsten dadurch erhellen, dass wir anfangen zu danken. Und ich meine, sie hat recht. Und zum Schluss zitiere ich noch einmal Friedrich von Bodelschwing: Unser Glaube ist gesund, wenn wir das Danken gelernt haben. Lernen. Es geht nicht ums Können, sondern es geht ums Einüben und Lernen und sich das bewusst machen. Und ich zitiere zum Schluss noch einmal 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Ich habe es vorhin am Eingang schon mal getan. Da heißt es: Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Jesus Christus an euch. Ansteckendes Christsein, es wird nur gehen durch das Einüben von Dankbarkeit, das zur Zufriedenheit führt. Amen.